Im Rahmen der Diskussionen um Lieferketten und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten wird häufig von den ILO-Kernarbeitsnormen gesprochen. Was das ist und welche Organisation hinter der Abkürzung ILO steht, das bespreche ich jetzt mit Frau Dr. Annette Niederfrankl, frühere Staatssekretärin und jetzt Direktorin des Büros der Internationalen Arbeitsorganisation in Deutschland in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Dr. Niederfrankl.
Guten Morgen.
Arbeitsnormen klingen sehr nach zu erfüllenden Leistungen und Pflichten. Was sind denn dann aber Kernarbeitsnormen?
Ja, Kernarbeitsnormen berühren tatsächlich die grundlegenden Rechte von Menschen bei der Arbeit. Also es ist sozusagen ein Menschenrecht, dass diese Normen, diese Verbote und Gebote erfüllt werden. Und insofern haben sie eine besondere Stellung. Also wenn etwas ein Menschenrecht ist, dann hat es eine universelle Gültigkeit. Das heißt, unabhängig davon, ob Regierungen das in der Form auch umsetzen, haben die Menschen trotzdem den Anspruch darauf, dass sie in diesen Kernbereichen geschützt werden. Und das gilt überall gleich, ganz egal, wie Staaten verfasst sind.
Inzwischen gibt es fast 200 entsprechende Übereinkommen. Was sind denn da die wichtigsten und worum geht es dabei?
Ich würde vielleicht nochmal bei den Kernarbeitsnormen bleiben, weil sie eben diese besondere Stellung haben. Da geht es in erster Linie darum, einmal die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu schützen. Das heißt, ihr Recht, sich zu vereinigen, Gewerkschaften zu gründen. Ihr Recht auch, gemeinsam mit den Arbeitgebern Löhne festzulegen, von denen sie leben können. Dann gibt es als zweiten Bereich, dahinter stehen auch wieder zwei Normen, die Beseitigung von Zwangs- und Pflichtarbeit. Also Freiheit bei der Arbeit. Dann die Abschaffung von Zwangsarbeit, die es ja heute auch immer noch gibt. Menschen werden ihre Pässe weggenommen, sodass sie sich nicht wegbewegen können vom Arbeitgeber. Hatten wir jüngst in Katar wieder gesehen. Gibt es immer noch in vielen anderen Ländern auch. Ein dritter großer Bereich ist tatsächlich das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Aufgrund von Alter, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Migrationshintergrund und ganz wichtig auch für Deutschland, die Gleichheit des Entgeltes. Also gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, ganz wichtig. Der vierte Bereich ist die Beseitigung von Kinderarbeit in jeder Form, in den schlimmsten Formen, aber auch in Formen, von denen man so denkt, na ja, könnte irgendwie vielleicht doch noch menschlich in Ordnung sein. Und der letzte Bereich, der ist ganz frisch dazu gekommen als Kernarbeitsnorm, ist der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit von Menschen. Das ist gerade im Klimawandel besonders wichtig. Oft ist damit dann auch das Verbot verbunden, dass man draußen arbeitet, in einer bestimmten Tageszeit, während der glühenden Sommerhitze zum Beispiel.
Sie hatten jetzt gesagt, dass es quasi sich um überstaatliche Übereinkommen handelt. Wie sind die denn rechtlich verbindlich und was gibt es da für Sanktionsmöglichkeiten, wenn denn ein Arbeitgeber dagegen verstößt?
Also die sind rechtsverbindlich. Am besten ist es natürlich, wenn die Länder daraus nochmal nationale Gesetze machen, die das auch konkretisieren, was ich gerade so als Beispiel genannt hatte, zum Beispiel mit dem Verbot von Arbeit draußen bei einer bestimmten Temperatur. Aber sie gelten auch, wenn Staaten solche Gesetze nicht erlassen haben. Und die Möglichkeiten zu Sanktionen sind in erster Linie einmal, dass diese Staaten an den Pranger gestellt werden können. Das heißt, es gibt bei der ILO in unserer Organisation Gremien, die tatsächlich regelmäßig darüber informiert werden, von Gewerkschaften, von NGOs, von anderen Akteuren, dass diese Normen verletzt sind. Und dann werden die Regierungen befragt. Es werden auch Rügen erteilt. Das ist gerade in einer Wirtschaftswelt, in der man global agiert, sehr unbequem für die Staaten und führt dann oft dazu, dass sie nachbessern. Aber es wird in jedem Fall öffentlich gemacht. Und wir haben ganz neu in der ILO tatsächlich einen Indikator für die Messung von Arbeitsrechten. Da fließen nicht nur die gesetzlichen Grundlagen rein, sondern auch diese Rügen und Verletzungen.
Und wohin kann sich dann jemand wenden, wenn er oder sie betroffen ist, vor allen Dingen, wenn der Staat nicht mit diesem Übereinkommen unterzeichnet hat? Das stelle ich mir doch ein bisschen kompliziert vor.
Naja, dann sind es eben tatsächlich die Sozialpartner, in diesem Fall oft die Gewerkschaften, die genau diese Verletzung aufgreifen, die ja auch wahrnehmen und die dann öffentlich machen. Weil Einzelpersonen, da haben Sie völlig recht und darauf zielen Sie, glaube ich, ab, sind oft so schwach oder so ungeschützt und so verletzt, dass sie dazu gar nicht in der Lage sind. Nehmen wir mal das Beispiel von Kindern, die in Kinderarbeit sind. Da ist es eben ganz entscheidend, dass dritte Akteure aktiv werden und dieses Anprangern bei der ALO oder auch sonst öffentlich machen. Und mit gesetzlichen Grundlagen, zum Beispiel dem deutschen Lieferkettengesetz, ist es ja tatsächlich auch so, dass Unternehmen selber eine Risikoanalyse durchführen müssen, damit solche Verletzungen der grundlegenden Rechte nicht passieren in den Ländern, in denen sie produzieren oder einkaufen.
Die Internationale Arbeitsorganisation wurde ja bereits 1919, also vor mehr als 100 Jahren, gegründet. Was war denn damals der Anlass?
Also der Anlass war tatsächlich der verheerende Krieg, den Europa erlebt hatte und die Welt, also der verheerende Erste Weltkrieg und die massiven Folgen für die Menschen. Und damals gab es eine kluge Weltgemeinschaft, die gesagt hat, als der Friedensvertrag von Versailles geschlossen wurde, wir haben gelernt, Frieden gibt es nur, wenn Arbeits- und Sozialstandards eingehalten werden. Soziale Gerechtigkeit. Und das ist die Grundlage für die ALO gewesen. Die Verfassung meiner Organisation ist auch Bestandteil des Versailler Friedensvertrages. Also aus der Idee heraus, Weltfrieden gibt es nur mit sozialer Gerechtigkeit.
Ich habe gelesen, es gibt eine sogenannte dreigliedrige Struktur. Was ist denn das? Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist was ganz Besonderes im UN-System. Wir sind ja die älteste UN-Sonderorganisation. Die Vereinten Nationen wurden ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Wir sind dann Teil davon geworden. Und wir sind die einzigen, die durch drei Bänke gesteuert werden und repräsentiert werden. Also nicht nur durch die Regierungen, sondern eben auch durch die Arbeitgeberorganisationen und durch die Gewerkschaften aus unseren Mitgliedsländern. Wir sind 187 Mitgliedsländer. Und jeweils diese drei Parteien sind vertreten. Das heißt, alles, was wir beraten und verhandeln in unseren Gremien, wenn wir neue Normen machen, zum Beispiel die letzte Norm, die wir entwickelt haben, ist die zum Schutz vor Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, dann ist es immer so, dass alle drei Perspektiven dort einfließen. Und ich formuliere das oft so, wenn eine Norm diese ganzen Hürden geschafft hat, dann gibt es eigentlich keinen Grund für Länder, sie nicht auch in nationales Gesetz umzuwandeln.
Und wie kompliziert ist das, da Einvernehmen zu finden zwischen den drei Parteien? Das stelle ich mir doch recht kompliziert vor in manchen Fällen.
Also das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Sie müssen sich ja vorstellen, das sind dann nicht nur drei Parteien aus den jeweiligen Ländern, sondern es gibt ja auch ganz unterschiedlich verfasste Staaten. Die demokratischen Staaten sind in der Minderheit. Wir haben autoritäre Staaten, wir haben Staaten, in denen Frauenrechte nicht gelten und so weiter. Das heißt, neben diesen drei Parteien sind auch die ganz unterschiedlichen Regionen und Staatsinteressen vorhanden. Und es funktioniert eben nur so, indem man sich langsam annähert, von der Basis ausgeht, auf was man sich zunächst verständigen kann und dann entlang der Verfassung der ILO, das ist ja die Richtlinie, zu der sich alle Staaten bekannt haben, die dort sitzen und Mitglied sind, dort hinein dann ein Ergebnis zukommen. Das dauert oft sehr, sehr lange. Also diese Konvention 190 gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, die hat sehr lange gedauert und hat dann ganz zum Schluss nochmal einen Push bekommen durch die internationale MeToo-Bewegung. Und dann war es möglich, tatsächlich auch zum Abschluss zu kommen.
Nun kann man ja vermutlich dann davon ausgehen, wenn so lange alle Beteiligten über so eine Norm diskutiert haben, dass sie dann auch gut umgesetzt wird. Sie arbeiten jetzt für das deutsche Büro. Was sind denn da die speziellen Aufgaben und vielleicht auch Herausforderungen in der täglichen Arbeit?
Alle Büros in westeuropäischen Ländern haben natürlich eine andere Aufgabe als die in Afrika, Asien oder Amerika. Wir sind natürlich nicht aktiv in der Entwicklungszusammenarbeit beteiligt. Also was wir zum Beispiel sehr stark machen, ist, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung versuchen zusammenzubinden mit dem, was wir als Mandat haben und was wir an Aufgabe haben. weil wir können es uns alle international überhaupt nicht mehr leisten. Wir haben hier die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, da die ILO, da arbeitet UNICEF. Wir müssen zusammenarbeiten vor Ort, um wirklich effizient die Dinge umzusetzen. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, daran zu arbeiten, gemeinsame Programme zu entwickeln. Und ein zweiter Teil ist auch daran zu arbeiten, dass die Möglichkeiten, die dieses Land hat, zum Beispiel durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dort tatsächlich unsere ILO-Standards und auch die Indikatoren, wie misst man das denn vor Ort? Wie kann man denn Risiken bewerten? Das ist ja nicht trivial. Man kann ja nicht in alle Bergwerke hineingehen und schauen. Das heißt, man braucht verlässliche Zugänge und Indikatoren, hier die deutsche Regierung ebenfalls zu unterstützen, dass in diesem Bereich vernünftige Überprüfungsmöglichkeiten geschaffen werden. Und an manchen Stellen haben wir tatsächlich auch in Deutschland noch was zu tun. Also wenn wir zum Beispiel an Arbeiter in der Fleischindustrie denken, das war nun tatsächlich keine Glanzleistung in Deutschland. Oder wenn wir an gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und die Geschlechterbarriere, den Equal Pay Gap sehen, dann gibt es auch hier noch Punkte, wo wir arbeiten können. Aber unser Hauptmerkmal muss darauf gehen, dass alle wirtschaftliche Tätigkeit, die von Deutschland ausgeht, tatsächlich auch in den Ländern genau diese Kernarbeitsnormen und die Menschenrechte und Decent Work, also Arbeit, die eben tatsächlich keine Rechte verletzt, fördert.
Ja, das heißt, in Deutschland haben wir ja doch schon relativ hohe Arbeits- und Sozialstandards, was das angeht.
Absolut.
Wie ist dann Ihre Einschätzung zu dem jetzt seit Januar geltenden Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Ist das aus Sicht der ILO schon ein gutes Gesetz oder sehen Sie da eigentlich noch Nachbesserungsbedarf und vielleicht für das gerade in Diskussion befindliche EU-Lieferkettengesetz noch Dinge, wo Sie sich aus der ILO-Perspektive wünschen würde, dass es mit reinkommt?
Also ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt ist, dass diese guten gesetzlichen Grundlagen, die auf den Weg gebracht sind, die bringen was in Bewegung. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Sie bringen in Bewegung, dass neben der Frage, wo produziere ich am günstigsten oder kaufe ich am günstigsten ein, immer diese Menschenrechtsfrage nicht nur so als ich leiste es mir, das mitzudenken, mitgenommen wird, sondern dass es eine Verpflichtung ist, das zu tun. Das löst aber natürlich nicht das Problem der menschenwürdigen Arbeit in allen Ländern dieser Welt, weil Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das dort einkauft und produziert. Deswegen ist die Verbreiterung im EU-Bereich wichtig und es ist gleichzeitig wichtig, dass wir die Anstrengungen nicht nachlassen, in den Ländern die kleinen Betriebe, oft sind das ganz informelle Bereiche, die Landwirtschaft, 2/3 der Menschen weltweit arbeiten im informellen Bereich, dass die Anstrengungen der Industrieländer, zum Beispiel Deutschland und anderer, nicht nachlassen, auch mit einer guten eigenen gesetzlichen Grundlage für ihre Unternehmen an der Stelle weiter aktiv zu sein, Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben und auch zu lernen, was wir zum Beispiel aus der Covid-Krise gelernt haben. Alle Staaten, die keine soziale Sicherung hatten, und es sind 4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die das nicht haben, sind viel, viel schlechter aus der Krise herausgekommen und in ganz große humanitäre Notlagen gekommen. Das heißt, präventiv wirksam zu sein. Das ist ein Beitrag, den Deutschland leisten kann, auch mit seiner großen, kraftvollen Stellung innerhalb der internationalen Organisationen und auch bei den Finanzinstitutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds. Da muss mehr passieren an Zusammenarbeit und Bündelung der Ressourcen und der Mittel.
Ja, da haben Sie als deutsche Abteilung und auch die globale Arbeitsorganisation sicherlich noch eine Menge Arbeit vor sich und es sind auch viele spannende Themengebiete, was wir jetzt alles gar nicht besprechen können. Deswegen meine abschließende Frage, wo können denn Menschen, die das jetzt hören, weitere Informationen bekommen und wie kann man vielleicht auch ihre Arbeit unterstützen?
Sie können Informationen bekommen, indem Sie auf die Website gehen. Das ist eigentlich immer der beste Weg, www.ilo.org. Es gibt auch eine deutsche Seite und eine internationale Seite. Sie können uns schreiben, berlin@ilo.org. Und es gibt auch die gute Möglichkeit, wenn Organisationen zum Beispiel die Idee haben, lass uns doch mal zusammen ein Seminar machen oder so, dann ist das etwas, wo wir gerne bereit zu sind. Und Sie können unser Newsletter abonnieren, auch über unsere Website, wo wir eigentlich regelmäßig berichten über ganz konkrete Programme und Projekte, die wir vor Ort machen.
Ja, dann hoffe ich doch, dass das jetzt viele Menschen machen, die das gehört haben, und bedanke mich für das Gespräch bei Dr. Annette Niederfranke, der Direktorin des Deutschen Büros der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Ich danke Ihnen.